Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, unser Thema in der Predigtreihe heute: Enttäuschungen wegstecken, ja, oder am besten gleich ganz vermeiden. Es war im Rahmen einer Seelsorgeweiterbildung, die ich besuchte, und da gab es einen Vortrag über kindliche Entwicklung. Interessantes Thema. Der Referent lehrte sachkundig und auch recht unterhaltsam, bis er diesen Satz sagte, der mich ziemlich getroffen hat: Wenn Sie Ihren Kindern was Gutes tun wollen, sie auf das Leben vorbereiten wollen, dann ersparen Sie ihnen nicht die Enttäuschungen, die Krise, das Leid. Kinder brauchen Gelegenheiten zu kämpfen, Frust zu bewältigen, muten Sie ihnen das zu. Puh, Hilfe, dachte ich, da hatte ich bei unseren Kindern wohl Entscheidendes versäumt. Ja, das Mutterherz in mir, das hatte oft ganz anders empfohlen, nämlich Negativerwartungen, Negativerfahrungen, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Ja, zumindest abfedern, mildern, damit es dem armen Kind nicht gar so weh tut. Ja, der Profi hatte in seinem Vortrag natürlich in gewisser Weise recht, denn ein Leben ohne Enttäuschungen gibt es nun mal nicht. Und gut, wenn man darauf auch vorbereitet ist. Im Grunde werden wir ja von unserer Geburt bis zum Tod damit konfrontiert. Ja, schon das Baby muss, wenn es das gemütliche Zuhause in der Mutter verlässt, feststellen: Oh, das ist aber grell und kalt hier draußen. So fängt das Leben an, ernüchternd und mit Geschrei. Und so geht's weiter. Ja, wir erleben immer wieder, dass unsere Erwartungen enttäuscht werden. Erwartungen an die Freunde, an die Familie, an die Gemeinde, Erwartungen an Gott, berufliche Erwartungen, Erwartungen an uns selbst, Erwartungen, dass Pläne, die wir gemacht haben, auch durchführbar sind und nicht ein Coronavirus dazwischen funkt und alles blockiert. Von der Geburt bis zum Tod müssen wir mal mehr, mal weniger auch mit enttäuschten Erwartungen leben. Und deshalb ist die Frage so wichtig: Was kann uns helfen, mit Enttäuschungen gut zurechtzukommen? Also so, dass sie nicht nur wehtun, nicht nur lähmen, sondern auch voranbringen. Ich möchte die Frage gerne von zwei Blickwinkeln her angehen. Zum einen, was sagt uns so die allgemeine Lebenserfahrung? Und zum anderen eine Begebenheit aus der Bibel. Zwei Männer hat es schlimm erwischt. Wie gehen sie damit um? Zuerst die Lebenserfahrung, drei Punkte. Der erste Schritt, nämlich die Enttäuschung überhaupt mal zu akzeptieren, klingt ja so einfach. Aber wehe, wenn es einen persönlich trifft. Ja, wehe mir, schnappt jemand das tolle Angebot vor der Nase weg. Wehe mich, hat gerade jemand sitzen gelassen. Wer reagiert dann schon so abgeklärt und sagt: Ach, das gehört halt zum Leben dazu? Erstmal meldet sich ja wohl die Stimme der Empörung. Ja, man will das nicht wahrhaben, Rachegelüste, er kann was erleben. Und ich würde sagen, Ärger darf sich auch erstmal Luft machen, oder? Aber wie geht es dann weiter? Heißt akzeptieren, jetzt alles schlucken, alles so hinnehmen? Natürlich nicht. Aber wenn etwas geschehen ist, das wir nun mal nicht ändern können, weil wir das einfach nicht in der Hand haben, ja, dann hilft es nicht, immer wieder dagegen anzurennen, immer wieder zu grübeln, sich wund zu reiben. Was eher hilft, ist, wirklich ein inneres Ja zu finden. Ja, nach dem ersten Schreck, nach dem ersten Gekränktsein, nicht dabei stehen bleiben, sondern akzeptieren, okay, das ist jetzt geschehen. Ich bin enttäuscht von diesem Menschen, ich bin traurig, wütend, aber ich sage dennoch Ja dazu, wehre mich nicht mehr dagegen, was passiert ist. Manchmal, wie wir alle wissen, braucht so ein kleines Ja viel, viel Zeit. Und vielleicht hilft dabei dann der zweite Schritt. Fixiere dich nicht so sehr auf das, was war und auf den, der dir das angetan hat. Ja, sondern versuch deinen Blick mal nach vorne zu richten. Wie kann es denn jetzt weitergehen? Zugegeben, nicht so einfach. Denn einen Schuldigen zu haben, ist ja auch eine feine Sache. Ja, es kann einem sogar richtig gut tun zu wissen, ein Glück, dass ich wenigstens nicht so ein fieser Typ bin und anderen solche Gemeinheiten zufüge. Noch besser aber ist es, wenn wir nicht dabei stehen bleiben, der ist schuld und ich bin das edle Opfer, sondern den Blick nach vorne zu richten, ja, uns innerlich zu lösen von dem, was war. Christlich nennen wir das bekanntlich vergeben. Ja, vergib dem anderen, dass er dich enttäuscht hat, dass er deinen Erwartungen nicht entsprochen hat. Lass los, hör auf, ihm seine Sünden immer zuvor zu rechnen. Das tut einem selbst nicht gut. Ja, im Gegenteil, wem das wirklich gelingt, zu vergeben, der hat im Grunde selbst einen Gewinn davon, denn er tut einen Schritt in die Freiheit. Und dritter Punkt, jede enttäuschende Erfahrung, in der man gerade mittendrin steckt, ja, die ist schmerzhaft. Aber sie ist immer auch nur eine Zwischenstation. Nicht das Ende, nicht der Untergang, kein ewig langer dunkler Tunnel. Eine Zwischenstation, da muss ich jetzt durch. Aber dann kommt auch wieder eine Tür, durch die ich gehen kann. Eine neue Chance, die sich auftut. Ich werde wieder Licht sehen. Ja, und Christen dürfen glauben, dass diese Zusage gilt, auch wenn wir am Ende unseres Lebens stehen. Da wartet eine Tür. Soweit diese drei Punkte aus dem Blickwinkel der allgemeinen Lebenserfahrung, dem Psychologen und dem Pädagogen und auch dem gesunden Menschenverstand, würde sicher noch viel mehr einfallen. Aber jetzt soll die Bibel zu Wort kommen. Apostelgeschichte 16, Paulus und Silas im Gefängnis. Ich erzähle kurz. Diese beiden Männer ziehen durchs Land, predigen das Evangelium und kommen ins Gefängnis. Warum? Weil sie mit ihrer Verkündigung Erfolg haben. Und zwar unter anderem bei einer Wahrsagerin. Diese Frau ist angerührt vom Evangelium, findet zum Glauben an Christus und hat fortan keinen Sinn mehr für die Wahrsagerei. Das ist Pech für ihre Herren, die sehr gut mit ihrer Wahrsagekunst verdient haben und das jetzt überhaupt nicht lustig finden. Das Geschäft ist vermasselt. Und dafür gehören die Übeltäter, die beiden Prediger, ordentlich bestraft. Und Strafe hieß damals auspeitschen, ab in den Kerker, Füße in den Block. Und da sitzen sie in einem dunklen, muffigen Loch. Zu Unrecht ja eigentlich. Dennoch kein Anwalt, der für sie eintritt. Keine Krankenschwester, die die Wunden versorgt. Wann wird der Spuk ein Ende haben? weiß keiner. Also alles in allem mindestens ein Dutzend Motive, enttäuscht oder verbittert zu sein, zu schimpfen, zu stöhnen, sich zu ängstigen, sich leid zu tun. Wer könnte ihm das verdenken? Was aber tun die beiden tatsächlich da unten im Kerker? Ich zitiere: Um Mitternacht aber beteten sie und lobten Gott. Und das anscheinend nicht zaghaft, denn die anderen Gefangenen hörten sie und wunderten sich vermutlich, ticken die noch ganz richtig? Gott loben, wenn einem das Wasser bis zum Halse steht. Gott loben in einem schönen Gottesdienst, ja, mit Liedern, die das Herz bewegen, falls Singen erlaubt ist. Oder Gott loben draußen in der Natur, wo die Vögel immerhin singen dürfen. Wunderbar, feine Sache. Aber Gott loben, wenn mir richtig übel zugespielt wurde, mitgespielt wurde und ich gar nicht weiß, wie es weitergeht. Gott loben, wenn mich jemand wirklich enttäuscht hat. Gott loben, wenn Corona uns immer wieder neue Zumutungen beschert und das Leben einengt. Macht das Sinn? Was leitet diese beiden Männer im Kerker, so was Verrücktes zu tun? Ich kann mir das eigentlich nur so erklären: Nach dem ersten Schock, da schauen sie nicht nur auf den Schlamassel, oh, wie furchtbar ist das alles, ja, sie schauen auf das Licht über ihnen. Sie grübeln nicht nur über das Unrecht, das ihnen angetan wurde, sie richten ihren Blick nach oben. Und sie beschäftigen sich nicht zu sehr mit den Schuldigen, die ihnen das eingebrockt haben, sondern sie machen sich bewusst, wem sie eigentlich vertrauen. Und dass sie diesem Gott auch alles zutrauen. Ja, Herr, unser Gott, wir leben noch, immerhin. Du hast dafür gesorgt, dass wir hier nicht umkommen. Du wachst über uns. Dein Leben, unser Leben liegt in deiner Hand. Und du kennst den Weg, der vor uns liegt. Dir vertrauen wir, dich preisen wir. Es klingt vielleicht ein bisschen vollmundig, aber ich möchte es doch sagen, im Lobpreis liegt eine ganz besondere Kraft. Das Fatale an Enttäuschungen ist ja oft, sie lähmen, sie machen uns passiv. Aber Gott loben, das aktiviert. Ja, Gott loben und ihm vertrauen, das schenkt auch einen gewissen Abstand, so ein Stück Gelassenheit gegenüber dem, was uns da so sehr bedrängt. Enttäuschungen verdrängen, wegstecken? Nein. Aber sie vor Gott ausbreiten und ihm das Herz ausschütten und ihm vertrauen, dass er auch in dieser Sache, die mich quält, dass er mir darin begegnen möchte. Und mich besinnen darauf, wer ist denn eigentlich dieser Gott, an den ich glaube? Ist das einer, der seinen Kindern Steine zu essen gibt? Ist er nicht ein Gott, der liebt und der treu und gütig ist und der auch etwas bewegen kann? Das Lob erinnert uns daran. Du bist ein Gott, mein Gott, auf den ich mich verlassen kann. Ja, du bist bei mir. Und du wirst mir auch einen Weg aus meinem Kerker zeigen. Ich preise dich. Nicht immer schickt Gott seine Hilfe in der Größenordnung, wie sich das hier im Gefängnis abspielte. Ja, die Erde bebt, die Wände wackeln, die Türen gehen auf. Der Gefängnisdirektor bekehrt sich. Also die Qual im Kerker hatte sogar noch eine Frucht. Die Gefangenen kommen frei. So sensationell antwortet Gott nicht immer. Aber ich finde, mindestens genauso groß ist doch dieses Wunder, das vorher im Herzen der beiden Männer geschah. Als sie im tiefsten Elend sitzend, sich davon nicht deprimieren ließen, sondern anfingen, sich an Gott zu wenden, ihm ihr Schicksal anzubefehlen und ihm ihr Lob zu schenken. Ja, möge Gott uns das schenken, dass wir uns von Enttäuschungen nicht entmutigen lassen, dass wir sie eher als eine Gelegenheit ansehen, eine Erfahrung mit Gott zu machen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.